With Progressive's Name Your Price tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Der SED-Apparat hat natürlich auch diesen Gedanken gehabt, was passiert eigentlich in dem neuen Land? Und da haben selbst Hinweisgeber aus der Bundesrepublik Alt gesagt, naja, Vermögen ist das A und O. Und deswegen kam man auf solche Ideen, dass man versucht hat, möglichst viel Vermögen in Anführungsstrichen zu retten. Na, also ich glaube, wenn man 89 nimmt und das in Mark der DDR, dann war es mindestens ein zweistelliger Milliardenbetrag. Aber heute, wenn ich an die DDR zurückdenke, ist es ja immer so, je länger etwas her ist, desto nostalgischer ist der Blick.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Theresa Matus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Heute bei uns im Studio ist Dietmar Bartsch. Er kommt von der Ostseeküste, vor allem aber kommt er aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Bartsch wurde groß im politischen System der DDR und in der dazugehörigen Partei, der SED. Als die Mauer fiel, promovierte er in Moskau. Aus der SED wurde die PDS und später die Linke und Bartsch war immer dabei. Als Schatzmeister in der Nachwendezeit, als Bundesgeschäftsführer, als Fraktionschef im Bundestag. 2017 holte Bartsch als Spitzenkandidat zusammen mit Sarah Wagenknecht 9,2% und damit das beste Ergebnis der Linken bei einer Bundestagswahl. Zuletzt machte er Wahlkampf als Silberlocke und trug so zur Wiederauferstehung der Linkspartei bei, die nach dem Auszug des Wagenknecht-Lagers erledigt schien. Herr Bartsch, schön, dass Sie heute hier sind.
Sehr gerne, sehr gerne.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Die schwerste Entscheidung, die gab es gleich zu Beginn, als ich mich entschieden habe, dann die Aufgabe des Schatzmeisters der PDS zu übernehmen. Die gab es bis dahin nicht. Und ich war damals in einer großen Herausforderung, weil ich einen sehr großen Verlag geleitet habe als Geschäftsführer und auch ein Angebot eines großen Hamburger Verlages hatte, doch dahin zu gehen. Aber ich habe das dann anders entschieden und bin Schatzmeister der PDS geworden zu Zeiten, wo selbst beste Freunde mir gesagt haben, okay, man kann die vielleicht noch wählen, aber das ist ein totes Pferd, auf das setzt man sich nicht. Und deswegen war ich da natürlich hin und her gerissen, aber habe mich damals so entschieden. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich noch vergleichsweise jung war. Im Nachgang sage ich manchmal, oh Mensch, hättest du dich damals anders entschieden, wärst du heute in Pension, würdest im Schaukelstuhl an der Ostsee sein und auf das politische Geschehen in Berlin schauen. Aber ich habe mich anders entschieden und heute sage ich mir auch jeden Tag oder hin und wieder mal, das war eine richtige Entscheidung.
Das war 1991, als Sie das Amt übernommen haben. Sie waren damals 32 oder 33. Ne? Können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Leben damals geben?
Ich war 32 und ich bin das Jahr etwas vorher geworden, schon 1990. 91 bin ich dann formal von einem Parteitag auch gewählt worden, aber ich habe die Aufgabe de facto vorher übernommen. Die Situation war eine extrem zugespitzte, weil es gab gerade den großen Finanzskandal der PDS, 109 Millionen, Putnik-Skandal, wie er allgemein genannt worden ist. Und man suchte natürlich jemanden, der etwas unbelastet ist. Ich hatte das große Privileg, haben Sie in der Anmoderation gesagt, dass ich in Moskau eine Aspirantur gemacht habe und auch 90 verteidigt habe.
Aspirantur ist nochmal.
Aspirantur ist eine Promotion mit ein Stück weit Ausbildung. Ich war der jüngste Aspirant an der damaligen Akademie und zu Zeiten der Perestroika. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der DDR weggeschickt worden bin mit den Sätzen, wir hätten nie gedacht, dass die Konterrevolution aus Moskau kommt. Und ihr habt diesmal ernsthaft eine Aufgabe und so weiter. Für mich war das schon eine prägende Zeit und ich habe auch den Niedergang dort erlebt. Trotzdem,
das war eine Kaderschmiede, ne?
Das war eine Kaderschmiede. Normalerweise waren diejenigen, die dort waren und dann wiederkamen, dafür prädestiniert, in Anführungsstrichen, was Großes zu werden. Das war schon so. Naja, das war überhaupt nicht gedacht. Also das war schon DDR-spezifisch und es war auch, naja, einerseits war es eine Auszeichnung, weil wir waren jedes Jahr maximal 8 Aspiranten an der damaligen Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Aber es war Auszeichnung, aber es war natürlich auch ein Problem, weil ich war damals, meine Kinder waren ganz klein und es war jetzt nicht nur eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, oh super. Also das war schon auch eine, weil ja die Drohung war, du kommst ganz selten nach Hause und so weiter. Es war nicht nur toll. Mhm. Und da war ich eben damals noch Ende der 20er Jahre, kam wieder und wie gesagt, dann kam die Sache mit der PDS. Ich habe das betrachtet, ich bin bewusst nicht ausgetreten, weil in meinem Verlag war das damals so, waren 500 Beschäftigte.
Was war das für ein Verlag?
Das war der Verlag Junge Welt, war der also auflagenstärkste der DDR, der zweitgrößte. Er hatte ganz viele Publikationen, also Bummi und Atze und ABC-Zeitung, Mosaik, Neues Leben, also 15 insgesamt an der Zahl, unter anderem auch die Tageszeitung, die damals noch einen ganz anderen Charakter hatte als heute. Da wurde ich Geschäftsführer, weil unbelastet. Das war sozusagen das Argument. Ich habe das auch gern gemacht und habe in dieser Zeit unendlich viel gelernt, habe in der Zeit auch mit den Größen des Verlagswesens der Bundesrepublik zu tun gehabt. Und das war natürlich prägend in vielerlei Hinsicht. Also ich war da bei Gerd Schulte-Hillen auf dem Affenzahn, bei Gruner und Jahr. Und ich habe Hubert Burda kennengelernt und Heinz Bauer kennengelernt. Das war also alles so. Die haben sicherlich gedacht, was für der kleine Ossi da. Aber ich habe auch die Verlegertagung mitgemacht, des Zeitungsverlegerverbandes in München und des Zeitschriftenverlegerverbands in Nürnberg. Und da wurde auch der Ossi dann an den Königstisch gesetzt. Ne? Da saß ich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibel, mit Herrn Tietmeier, Bundesbankpräsident, dann am Tisch. Und da wurde dann so ein kleiner Ossi zugesetzt. Er hat dann auch Zeug erzählt und wurde dann so väterlich manchmal gesagt, ach schön, und dass Sie so ein bisschen linke Ansichten haben, das finden wir ganz nett. Aber das wird Ihnen alles noch vergehen. Sie kommen ja bald an. So, und das ist dann, das war auch so,
so ein bisschen. Kann man sich täuschen.
Naja, das hat auch so ein bisschen einen Beitrag geleistet dazu, dass ich das, ich fand das irgendwie nicht in Ordnung. Ne? Also der arme kleine Ossi, jetzt sage ich mal, na kleines Quatsch, aber von der Körpergröße zumindest, aber von der Erfahrung her stimmt das schon. Der hat das damals eher als Herausforderung angesehen, gesagt, so kann das nicht sein. Also es kann nicht sein, dass mir hier so erzählt wird, dass sowieso alles Blödsinn war. Kamen viele andere Dinge dazu. Naja, und wie der Zufall das wollte, in der PDS waren gerade alle verhaftet und man suchte jemand Neues und der Vorsitzende war Gregor Gysi, der damals dann mit mir ein kurzes Gespräch hatte. Naja, also das war eine spannende Zeit und für mich die große Herausforderung.
Sie haben diesen Finanzskandal angesprochen, gerade aber schon angedeutet, dass das Ganze größer war als ein Finanzskandal. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die Finanzleute ihrer Partei damals die Hauptaufgabe hatten, das SED-Vermögen zu verschieben und dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Haben Sie auch deswegen gezögert, dass Sie da, weil Sie nicht reinkommen wollten in eine Maschinerie, die eigentlich auf Betrug ausgelegt war?
Naja, also niemand hat gesagt, dass die Maschinerie auf Betrug ausgelegt war. Aber es war eine Situation, wo auf der einen Seite die damalige frisch gegründete PDS aus der SED heraus sehr, sehr viel Vermögen abgegeben hat, auch an den Staatshaushalt. Ich erinnere mich an 3 Milliarden Barvermögen zum Beispiel, diverse Immobilien. Aber, und da haben Sie recht, es war natürlich eine zweigeteilte Partei und der Apparat, gerade der SED-Apparat hat natürlich auch diesen Gedanken gehabt, was passiert eigentlich in dem neuen Land? Und da haben selbst Hinweisgeber aus der Bundesrepublik Alt gesagt, naja, Vermögen ist das A und O. Und deswegen kam man auf solche Ideen, dass man versucht hat, möglichst viel Vermögen in Anführungsstrichen zu retten. Sie sagen dazu verschieben, so wurde das dann auch genannt und wird es bis heute genannt. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung zu sein. Fakt ist, dass teilweise ohne Wissen der Parteiführung Leute dachten, ich mache hier was ganz Kluges und versuche eben zum Beispiel diese 107 Millionen von Putnik zu retten. Ich glaube, das war ein politisch großer Fehler und das war vor allen Dingen eine Illusion, weil man glaubte, man kriegt das so hin. Aber ich kann da wirklich nur aus der Erfahrung sagen, also zu glauben, dass die Geheimdienste eines anderen Landes ganz doof sind, das ist immer falsch.
Diese Putnik-Geschichte war ja doch von einiger Kreativität und krimineller Energie geprägt. Also da ging es um einen PDS-Kreisgeschäftsführer, der Mahnungen aus Moskau, dieser Firma Putnik, erfunden hat. Also da hat es Forderungen angeblich gegeben, er müsse Geld zurückzahlen, aber die gab es nicht, die Forderungen. Und das Geld floss dann eben in andere Taschen. Also das zeigt ja schon, dass da kriminell gearbeitet wurde.
Gut, nun kann ich die Details nicht erklären, weil da war ich nicht dabei. Aber das grundsätzlich war wohl so, dass es Forderungen aus Moskau gab für Menschen, die dort in Ausbildung waren. Das waren diese 107 Millionen. Da gab es auch einen Menschen im damaligen ZK der KPDSU, der das alles untersetzt hatte. Mhm. Und wie das so ist, der hat versehentlich einen Balkon gefunden und ist da rausgesprungen. Und dann gab es diese Forderung plötzlich nicht mehr. Und die 107 Millionen sind nicht etwa nach Moskau gegangen, sondern sind zunächst irgendwie nach Norwegen gegangen. Und dann hat man natürlich schon erkannt, dass das ein Riesenproblem ist, weil jetzt mal egal, wie hoch der Realitätsgehalt war, das kann ich gar nicht einschätzen. Aber das so zu machen, das ist mindestens ein Problem. Mhm. Und deswegen wurde der damalige Kreisgeschäftsführer, wie Sie sagen, richtig aus Halle, Kaufmann, auch verhaftet, wie auch der Finanzchef Langnitschke und der damalige stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Pohl, der vermutlich nicht so viel Böses dabei dachte. Aber am Ende des Tages haben Sie völlig recht, eine inakzeptable Aktion, die unendlich viel geschadet hat. Und das war genau die Situation, wo dann bei mir die Frage stand, ja, übernimmst du das in dieser Situation, wo alle gesagt haben, naja, kann auch sein. Also um ein kleines Erlebnis zu erzählen, ich war noch nicht Schatzmeister, ging in die damalige Zentrale, Karl Liebknecht Haus wurde gerade aus dem großen Haus des ZK ausgezogen, kam da rein. Der Vorgänger hatte noch zwei Sekretärinnen und die Chefin sagte zu mir, sie wollte mir nur sagen, dass sie auf jeden Fall aufhören will, weil sie will nicht erleben, dass der dritte Chef verhaftet wird. Das ist natürlich eine Ansage, wo man dann doch etwas als junger Mensch schwankend wird, ne? Und das war eines meiner ersten Erlebnisse damals. Also es war
Verhaftungen waren ja nicht das Einzige. Der Finanzchef der PDS, Wolfgang Langnitschke, den Sie gerade erwähnt hatten, der kam dann einige Jahre später, 98, in Lugano unter mysteriösen Umständen ums Leben.
Ich habe das auch gelesen und mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Also der ist in der Schweiz und dann wurde mir irgendwann, habe ich auch nur gelesen, gesagt, dass derjenige, der ihn da überfahren hat, den hat die Sonne geblendet und der ist freigesprochen worden. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das, wie Sie richtig sagen, etwas mysteriös. Ich habe den Wolfgang Langnitschke kennengelernt, zweimal gesehen. Einmal, als er aus dem Knast wieder rauskam und dann später noch einmal. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass uns irgendetwas verbunden hat, weil der fand dann schon, dass die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, nicht seiner entsprach.
Hat Ihnen das Angst gemacht zu sehen, da stirbt einer, der das Geschäft vor mir gemacht hat?
Angst hat mir das nicht gemacht. Wissen Sie, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und wir hatten damals wirklich ganz andere Probleme. Und das war, wenn es ging darum, dass wir politisch, wissen Sie, das eine war das Finanzielle, das Materielle, aber das politische Überleben war die eigentliche Frage, weil das war immer mein Ziel. Ich habe das nie gemacht, um irgendwie Vermögen oder so. Das ist albern. Da gab es Verlage, die hatten mehr Vermögen, aber das war nicht der Punkt, sondern es ging darum, dass ich der festen Überzeugung war, es kann nicht sein, dass eine Idee, die Idee, wirklich sozialistische Idee, dass die so diskreditiert und das ist sie worden, im Boden versinkt für alle Zeiten. Darum habe ich damals gekämpft als junger Mensch, bin heute noch dabei als erfahrener Mensch.
Wie kam Gysi in dieser Situation ausgerechnet auf Sie?
Gysi kam nicht auf mich, der kannte mich auch nicht. Wir kannten uns beide nicht. Ich hatte ihn erlebt, weil das war sozusagen schon so ein erster kleinrevolutionärer Akt in Moskau, denn ich war Delegierter des außerordentlichen Parteitages, was eigentlich unüblich war. Mhm. Aus Moskau wurden drei Leute delegiert. Das war der Botschafter, der Chef der Handelsvertretung und der Chef der RGW-Vertretung. Ende. Mhm. So war das. Und die Studentinnen und Studenten, weil es gab irgendwie 6000 Mitglieder der SED in der damaligen Sowjetunion, die haben dann gesagt, also nee, das machen wir nicht mit, wir machen so eine Revolution, hatten sich einen Studenten ausgeguckt. Und ich habe dann da, weil ich war der jüngste Aspirant, haben gesagt, einen müssen wir hinschicken, du musst es machen. Mhm. Also musste ich das machen, war ein Sonntag versaut so ungefähr. Bin ich dann hingegangen und da habe ich gesagt, ja, wenn du da schon hingehst, dann musst du auch reden und kandidieren. Das habe ich dann gemacht und habe da meine Sicht, damals revolutionär, heute eher, naja, mittelprächtig, habe gesagt, es geht nicht, dass man da völlig ohne Frauen im Politbüro agiert. Ich finde, wir brauchen eine wirkliche Erneuerung, die nicht nur verbal ist und, und. Und da fanden plötzlich die Studenten, nee, das ist der Richtige, nicht den, den wir uns ausgeguckt hatten. Und so wurde ich dann plötzlich Delegierter des außerordentlichen Parteitags und habe da das erste Mal Gregor Gysi überhaupt gesehen. Mhm. Und hatte da noch eher so an Klaus Gysi gedacht, an den Vater, der eine gewisse Bekanntheit in der DDR hatte. und habe ihn dann auf dem Parteitag erlebt. Ja, und für mich war das ja schon eine Besonderheit, aber wenn man in der Sowjetunion war, und ich war damals in der Sowjetunion, hatte man einen anderen Blick auf die DDR. Man hat also wirklich die Hoffnung gehabt, dass das möglich ist, einen demokratischen Sozialismus zu entwickeln. Völlige Illusion aus heutiger Sicht. Also der damalige Dietmar Bartsch und der heutige, die wären nur in der Kontroverse. Das weiß ich schon. Aber ich habe das damals so gesehen. Und ich finde, man soll das nicht verleugnen, wie man das mal gesehen hat. Und ich habe da wirklich die Hoffnung gehabt, dass man das Land erhalten kann, dass man ein demokratisch-sozialistisches System erhalten kann, dass die wirtschaftliche Lage eine andere war, als bei uns erzählt worden ist. So die neuntstärkste Industrienation und überhaupt und Export. Das war ja doch nicht ganz so, um das vorsichtig zu sagen. Und manchmal war das Leben, was ich dann bei mir in der Heimat gehört habe, von meinem Vater und so weiter, war dann etwas näher der Wahrheit als das, was ich aus der Propaganda kannte.
Aber wer kam dann auf Sie zu und hat gefragt, Dietmar, willst du
das machen? Das war ein Kommilitone, der auch damals dabei war bei der Erneuerung und unter anderem auch, der Name ist heute in Vergessenheit geraten, weil ist auch lange verstorben, Rainer Börner, der Mitglied der Volkskammer war, und wir kannten uns aus dem Studium deswegen. Und die kamen auf mich und sagten, naja Mensch, willst du nicht und so. Und ich habe erst gedacht, naja. Und dann war meine Idee, okay, du machst das 2 Jahre, bringst das in Ordnung und dann machst du wieder was Ordentliches, in Anführungsstrichen. So, das war mal meine Idee. Es ist dann etwas anders gekommen. Ich habe zwar eine längere Pause zwischendurch gehabt, war nicht in der Politik, aber die damalige Zeit war halt so. Und ich sage das auch mit dem Blick von heute. Ich war dann relativ schnell dabei und habe gesagt, okay, das machst du, das kriegst du hin. Und dann habe ich natürlich den Riesenberg gesehen, den es da gibt. Das war ja nicht nur Geldvermögen, es war Immobilienvermögen, es waren Unternehmungen und. Also das war schon nicht ganz leicht, dann die permanente Auseinandersetzung mit der unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Parteivermögens der ehemaligen Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR und die Treuhandanstalt und. Also das war schon eine Herausforderung. Und wir haben da manche Nacht gesessen und wir mussten dann ja auch nach den Regularien der Bundesrepublik Rechenschaftsberichte an den Bundestagspräsidenten, die von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden mussten, vorlegen, damit wir überhaupt Finanzmittel bekamen. Also das war eine wahnsinnige Zeit.
Wenn Sie in einer Entscheidungssituation sind, beraten Sie sich oder entscheiden Sie einsam?
Ich berate mich schon, das heute sowieso, aber auch damals. Ich habe mich immer beraten, allerdings nicht breit. Am Ende entscheide ich, das ist ganz klar. Und das ist ja immer so, wenn Sie solche Entscheidungen haben, gibt es viele, oder es gibt sowohl als auch. Und damals bei der Entscheidung, Schatzmeister der PDS zu werden, gab es sehr viel auch. Ne, also ich sah ja, gute Freunde haben alle gesagt, hör auf, mach das nicht, du hast einen Job, der ist krisensicher, du hast beste Angebote. Was soll das?
Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So looks like big rug is safe for now. Progressive Casualty Insurance Company, Affiliates and other insurers, not available in all states.
Wer hat Ihnen abgeraten, wer hat Ihnen zugeraten damals?
Naja, abgeraten, ich sage also nochmal, vor allen Dingen weil so meine besten Freunde, die haben gesagt, hör auf damit. Mhm. Und etwas differenzierter war das zum Beispiel bei meinem Bruder, der gesagt hat, naja, am Ende ist es deine Entscheidung. Auch mein Vater hat gesagt, naja, am Ende ist es deine Entscheidung. Es gibt auch Dinge, die dafür sprechen und so. Aber das war, niemand hat gesagt, oh super, das musst du machen. Das gab's nicht. Und meine Kinder waren noch viel zu klein. Die haben da logischerweise noch nicht mitreden dürfen. Das ist heute anders, heute sind die erwachsen, da können die auch Hinweise geben, aber geben Hinweise.
Es gibt bis heute viele Spekulationen, wie groß das SED-Vermögen tatsächlich war. Mhm. Sie sind der Mann, der es wissen muss. Wie groß war es?
Naja, das kommt ja jetzt wirklich ein bisschen drauf an, welche Maßstäbe, ob man die Mark der DDR oder die Mark der Bundesrepublik nimmt. Und da wird dann auch viel reininterpretiert, was da verschwunden ist. Da wird auch nicht unterschieden zwischen dem, was wirklich Parteivermögen war und was es ansonsten so in den Außenhandelsbetrieben vielleicht gab. Ich glaube, eine relativ gute Übersicht über das Parteivermögen zu haben, weil wir das ja auch als Rechenschaftsbericht einreichen mussten, einschließlich auch des Auslandsvermögens. Und da wird dann manchmal gesagt, ja, da sind plötzlich Milliarden verschwunden. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Also der SED gehörten alle Verlage, die heute ja im Eigentum großer anderer westdeutscher Verlage sind. Die waren alle im Eigentum der Partei. Und die wurden auch dort bilanziert. Und das wurde verändert. Das war dann nur, in Anführungsstrichen, bei der damaligen Centrag waren das Beteiligungen. Und das Vermögen der Centrag wurde zwar in die Bilanz eingestellt, aber das waren dann eben nur noch 2 Millionen. Vorher waren es Milliarden. Und da wurde von anderen gesagt, ja, da ist Vermögen verschwunden, da ist gar nichts verschwunden.
Ist kein Vermögen verschwunden, DDR?
Also, wissen Sie, ich habe ja gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden Gregor Gysi einen Vertrag unterschrieben mit der Treuhandanstalt und der Unabhängigen Kommission, wo wir uns dazu bekannt haben, wenn welches Vermögen auch immer bekannt wird, dann zahlen wir das Dreifache zurück, sofort und umgehend. Aber es muss uns bekannt sein, weil es war, und das, ich habe das ja erklärt, auch an Eidesstatt, und es hat ein Wirtschaftsprüfer testiert, das Vermögen ist offengelegt worden. Mhm. Und wenn etwas, ist im Vertrag nachzulesen, wenn etwas bekannt wird, das gilt bis heute im Übrigen, dann muss mindestens das Vermögen sowieso, aber und das Dreifache wird zurückgezahlt. Und ich kann nur sagen, von dem, was die Partei betrifft, da hat es nie irgendwo eine Forderung gegeben.
Wie groß war es denn nun, das Vermögen der SED?
Na, also ich glaube, wenn man 89 nimmt und das in Mark der DDR, dann war es mindestens ein zweistelliger Milliardenbetrag.
Und wo ist es hin dann?
Im Wesentlichen 99% sind in treuhänderische Verwaltung, wie das Gesetz gesagt hat. Das wurde ja dann im März von der Volkskammer beschlossen. Und das gesamte Vermögen aller Parteien, im Übrigen auch der Blockparteien, also der Union, der FDP, der Massenorganisationen, Gewerkschaften, alles treuhänderisch verwaltet worden. Eine Kommission hat den sogenannten materiell rechtsstaatlichen Erwerb geprüft. Und dann ist es zurückgegeben worden oder nicht. Und da gab es dann auch diverse Verfahren. Und ich sage, über 99% sind in treuhänderische, also sind dann abgegeben worden und sind, so hat das Gesetz das vorgesehen, zum Wiederaufbau in den neuen Ländern eingesetzt worden. Und viele waren sehr froh. Ich habe selbst dann einmal davon sogar profitieren können.
Inwiefern?
Ich hatte damals einen relativ schweren Unfall und war in Bitterfeld in einem Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus hat aus dem Vermögen Geld bekommen. Und der Chefarzt kam zu mir und hat sich da bedankt. Und ich war aber gerade so am Überleben. Das muss man wirklich so sagen.
Was ist da
das
passiert?
Es war halt glatt auf der Autobahn und offensichtlich, bin ich wahrscheinlich so etwas eingeschlafen. Es war damals in großen Zeitungen mit 4 Buchstaben kam das vor. Okay. Dass Gysis Freund am Tod vorbei war, die Schlagzeile einer Zeitung.
Okay.
Langes her.
Dann muss es ernst gewesen sein.
Das war ernst, leider.
Es gibt eine ARD-Rekonstruktion, die trägt den Titel Die Milliardenjagd, die nachzeichnet, wie Altgenossen damals den sogenannten Schatz der Arbeiterklasse auf andere Wege umleiten, sodass er nicht in diesem treuhänderischen Vermögen auftaucht. Sie sind Teil dieser Dokumentation. Mhm. Ist die gelungen?
Ja, also ich sag mal so, die ist zumindest kompetenter als viele andere, die viel dummes Zeug erzählen. Das ist hier nicht der Fall. Ansonsten könnte ich das eine oder andere kommentieren. Ich wurde ja auch von denen umfangreich befragt und so. Das ist auch gar, finde ich, auch völlig in Ordnung. Aber es gibt natürlich eine tendenziöse Widerspiegelung dann mit den Nachrichten oder mit den Kopfzeilen. Das ist ja auch klar, wenn man Auflage, wenn man Quote machen will, kann man nicht sagen, also alles toll gelaufen und es ist langweilig, sondern man muss zuspitzen. Das kann ich nachvollziehen. Es ist gelungener als manch anderes, will ich so formulieren.
Gab es Leute, die sich damals bereichert haben?
Politisch sehr. Und ich habe, da ich ja in eine Aufgabe gekommen bin, zu einer Zeit, wo alle, das war ja dann auch eine Entscheidung des damaligen Vorstandes oder wie auch immer, alle aus dem Finanzbereich sind entlassen. Und eine meiner ersten Aufgaben war, das geht so nicht, das will ich auch nicht, die Frau an der Kasse kann überhaupt nichts dafür. Ich möchte bitte, dass die wieder eingestellt wird. Und ich habe dann einige wieder eingestellt, die sich auskannten. Ich war vielleicht ganz interessant beim Rüberfliegen, aber die Details kannten andere. Und da habe ich für gesorgt und habe ich sehr profitiert, den ich dann damals dann später zum Abteilungsleiter Finanzen gemacht hatte, heute im wohlverdienten Ruhestand lebt. Karl Holuba kennt keinen mehr. Doch, der wurde auch noch Schatzmeister später. Der hat mir sehr, sehr geholfen. Der hat mir sehr, sehr geholfen. War aber auch einer, der entlassen war und trotzdem nicht gesagt hat, okay, ich bin entlassen, jetzt gehe ich nach Hause, sondern der bereit war, auf Fragen zu antworten, zu helfen. Und davon gab es einige. Und ich war da sehr froh. Heute sind die alle Ruheständler und ich habe zu allen ein gutes Verhältnis, weil ich versucht habe, fair zu sein. Weil die konnten halt meistens überhaupt nichts dafür, für das Elend, was ihnen politisch vorgeworfen wurde.
Also wir lernen, dass es auch Definitionsfrage war, was alles zum SED-Vermögen gehörte, um dann später auch sagen zu können, wie viel davon noch da ist. Sie hatten diesen Putnik Skandal erwähnt und im Zuge dieses Putnik-Skandals rückte die Staatsmacht ins Karl-Liebknecht-Haus ein und machte einen Fund, der erklärungsbedürftig ist, und zwar einen Brief, den Gregor Gysi an Sie geschrieben hat, 5. August 91. Und eine Pointe ist, dass Gysi darum bat, das Schreiben gleich nach dem Lesen wieder zu vernichten. Und inhaltlich ging es darum, Parteispenden, Zitat, wie bisher nur bar zu verwenden und nicht über Konten laufen zu lassen. Wie ordnen wir das denn ein?
Also ich muss mehreres einordnen. Erstens haben Sie gesagt, es gab einmal eine Durchsuchung. Das ist erstmal nicht korrekt. Es gab insgesamt 11. Okay. 11 Durchsuchungen im Karl-Liebknecht-Haus, wo ich sage, naja, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich hatte auch unter anderem 2 Durchsuchungen in meinen Privaträumen. Ne? Das kommt auch dazu. Ne? Also wurde meine Wohnung, das ist alles schon sehr unangenehm. Aber so, das will ich erstmal nur festhalten und da ist natürlich mit allen Mitteln auch versucht worden, einen unliebsamen Konkurrenten zu erledigen über die Vermögensfrage. Das stimmt auch.
Durch die Regierungsparteien damals?
Ja, die damaligen Regierungsparteien. Wir haben ja dann, wie Sie wissen, nur ein sogenannter Hungerstreik hat das ja, also es war ja so, also ich kann das ja nochmal sagen, sowohl Helmut Kohl als auch Theo Weigel waren der Auffassung, 94 hat sich das erledigt. Mhm. Die sind 90 durch die getrennten Wahlgebiete nochmal reingekommen, aber dann hat sich das erledigt. Mhm. Und dann werden die abschließend platt gemacht. Und das hat dann wieder erwartend nicht geklappt. Wir haben über 4 Direktmandate, damals 94, den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. Und dann gab's diesen berühmten Steuerbescheid und so weiter. Aber ich komme auf das andere zurück.
Den Brief.
Auf den besagten Brief. Ja, ja, man muss sich, also ich stelle mich auch jedem Brief. Also erstens hat Gregor Gysi den Brief geschrieben, weil ich bei mir zu Hause im Norden war. Und es ging damals darum, die Treuhandanstalt hatte alle Konten, alle, beschlagnahmt und hat gesagt, alles, was da jetzt eingeht, das ist erstmal unsers. Und da finde ich das nicht so abwegig zu sagen, wenn jetzt jemand spendet, dann muss man das nicht der Treuhand spenden, sondern dann vereinnahmt man das bar. Das war, fand ich, sehr vernünftig. Ist im Übrigen dann auch praktisch so geschehen, weil ich sage nochmal, alle Konten sind beschlagnahmt und abgeräumt worden. Zum 31.8. Das ist ja die Wahrheit, also was manchmal vergessen wird.
91.
Mhm. Also es gab kein Cent blieb uns, kein Cent. Alle Konten wurden geräumt. Und dann, wir mussten aber die Menschen bezahlen. Das war eine wahnsinnige Herausforderung. Ich meine, als ich begann im Januar, war ich offiziell dabei, gab es 8.000 Beschäftigte von ursprünglich mal 44.000. Und das war klar, es musste auf 150 in etwa reduziert werden. Aber ich musste am 1.9. auch Gehälter zahlen. Mhm. Und weil es war ja überhaupt nicht möglich, wenn ich theoretisch mal nicht gezahlt hätte, dann hätte es Klagen gegeben und so weiter. Und wir wären in die Insolvenz gegangen. Mhm. Demzufolge war es nicht völlig absurd zu sagen, das, was jetzt an Einnahmen kommt, das versuchen wir bitte so zu gestalten, dass es nicht gleich an die Treuhand abgeführt wird. Das war die Grundidee. Und dass Gregor Gysi damals, ja, ich bin ja der Schuldige. Ich habe den Brief eben nicht gleich vernichtet, weil ich ihn in die Tasche gesteckt habe. Ich habe da nicht mal einen Vernichter gehabt. Das ist, ich fand ihn auch jetzt nicht irgendwie so schlimm, weil ich fand das richtig, das so zu machen. Wir haben es auch so gemacht. Und es gab im Übrigen auch von der damaligen Treuhandanstalt, die hat nicht gesagt, um Gottes Willen, ist er kriminell. Nein. Das, was da aufgeschrieben ist, ist aus meiner Sicht bis heute, da kann man kritische Sicht drauf haben. Aber wenn man weiß, ich sag's nochmal, am 31.8. sind alle Konten beschlagnahmt worden. Alle. Und dann aber am 1. September Gehalt zu zahlen, nicht ganz leicht. Und wir haben das alles hingekriegt, auch diese 4 Überbrückungsmonate. Da war im Übrigen, das muss ich auch mal sagen, die Treuhandanstalt war da natürlich viel fairer als die, die politisch verantwortlich waren. Die haben dann nur von Geldverschiebungsskandal und Herr Knabe, diesen Brief, den hat er, glaube ich, schon 50 Mal veröffentlicht. Das mag ich sowieso sehr, wenn Westdeutsche uns erklären, wie das so war. Aber gut, es ist Geschichte. Ich kann nur sagen, in der damaligen Zeit, ja, ich hätte den Brief vernichten können, hätten Sie heute nicht danach fragen können. Das war sicherlich ein Fehler meinerseits, unbestritten. Aber zur Sache selbst stehe ich. Wir haben das Überleben, das finanzielle Überleben geschafft. Und wir haben es dann geschafft, dass die Partei 94, 98 auch politisch relevant ein Faktor war. Und da sind sie halt immer noch.
War Gysi sauer?
Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass er sauer war. Aber nein, wissen Sie, dass man Fehler macht, das ist normal. Und ich habe in der Zeit natürlich auch Fehler gemacht, das ist ja unstrittig. Aber ich glaube, am Ende des Tages, weil wir haben dann mit der Treuhandanstalt einen Vergleich schließen können, wir haben die Vermögensfrage abschließend geklärt. Und das war, glaube ich, eine der, ich sage mal heute doch, der größten Leistung. Es ist so lange her, dass ich da über mich sprechen kann, 30 Jahre her. Das war schon nicht ganz unflott, das hingekriegt zu haben, hat niemand erwartet. Und wir haben das haben auf das Auslandsvermögen verzichtet und haben dann einen Vergleich hingekriegt und sind heute in relativ stabilen finanziellen Gewässern.
Ohne Ihr Agieren damals als Schatzmeister gäbe es aber heute die Linkspartei wahrscheinlich nicht, oder? Das kann man so sagen.
Das sagen Sie, ich will dem nicht widersprechen.
Wenn Sie an die DDR zurückdenken, was ist das, was Ihnen als erstes einfällt?
Also, wenn ich an die DDR zurückdenke, ist das natürlich ein Teil meines Lebens, das ist so, aber ich sage auch, dass ich heute eine viel kritischere Sicht habe auf das, was in der DDR gewesen ist. Selbstverständlich habe ich mich ja historisch mit den Anfängen, mit der Teilung des Landes und so weiter beschäftigen müssen, aber die DDR ist gescheitert daran, dass sie ihre Ideale nicht umgesetzt hat und zweitens, dass der Satz, der ja von Lenin stammt, über den Sieg einer neuen Gesellschaftsordnung wird letztlich die Arbeitsproduktivität entscheiden, da hat er schlicht recht gehabt und die war halt nicht besser, sie war schlechter und da gab es viele Gründe für. Am Ende ist die DDR an ökonomischen Dingen gescheitert und das muss man zur Kenntnis nehmen und da muss man gegebenenfalls Schlussfolgerungen draus ziehen und ich glaube, keine Partei hat sich so viel mit dem Erbe, heute ist das 2025 ein bisschen lange her, aber mit dem Erbe befasst und es ist in keiner Partei sind so viel Tränen geflossen wie bei uns, weil wir natürlich die Auseinandersetzung mit der Partei, mit dem Unterdrückungsapparat und so weiter geführt haben. Aber heute, wenn ich an die DDR zurückdenke, ist es ja immer so, je länger etwas her ist, desto nostalgischer ist der Blick. Ich sehe das Kritische und sehe das grundsätzlich Kritische und sehe das Scheitern der DDR und zwar nicht wegen irgendwelcher Menschen im Westen, sondern aus ökonomischen Gründen ist die DDR gescheitert und Demokratie und so weiter, alles interessant, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist aus meiner Sicht das wirtschaftliche Scheitern. Das sehe ich und das finde ich muss bei der politischen Analyse vorne stehen. Bei der persönlichen ist es halt so und ja, das war halt auch eine schöne Zeit als junger Mensch, das ist doch klar, aber ich finde, das wäre schlimm, wenn das keine schöne Zeit gewesen wäre.
Welche Gefühle hatten Sie, als die Mauer fiel?
Na, als die Mauer fiel, habe ich das sehr wohl als Chance auch gesehen. Ich, wie Sie vorhin gesagt haben, habe ja in Moskau gerade eine Aspirantur in den letzten Zügen gemacht, hatte in gewisser Hinsicht, wissen Sie, das war so, ich hatte eine fertige Aspirantur und man brauchte immer einen, also eine Promotion, man brauchte immer einen Gutachter aus dem Land, was einen delegiert hat. Das war in dem Fall die DDR. Mein damaliger Gutachter hat mir gesagt, das geht alles überhaupt nicht, das ist purer Revisionismus, nochmal anfangen. Sie ahnen ja nicht, was das für ein Schlag ist.
Ihre Arbeit?
Meine Arbeit. Mhm.
Und worüber haben Sie geschrieben?
Ich habe über das Leistungsprinzip jetzt mal abgekürzt. Also das war natürlich in Russisch geschrieben, aber wenn ich Ihnen das in Russisch sage, ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so prickelnd. Also im Kern ums Leistungsprinzip. Was auch schon ganz spannend ist, weil im Russischen gibt es das Wort Leistung gar nicht. Das gibt es nicht, also wie es bei uns das gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ist sowieso heute in KI-Zeiten ein ganz anderes Thema. Aber der sagte mir damals, vergiss das. Das ist Revisionismus, du musst nochmal von vorne anfangen. Das ist natürlich ein Riesenschlag. Man ist da fast 3 Jahre gewesen. Man hofft, mit dem Doktortitel das zu beenden. Und dann wird einem sowas gesagt. Dann war die Wende und derjenige war auch nicht mehr. Und ich hatte dann einen neuen Gutachter, der gesagt hat, naja, das ist doch gut und so weiter. Und so war dann ja auch meine Verteidigung im Mai 1990. wo ich natürlich auch gefragt worden bin, was denn der Neuigkeitswert ist, weil das ist immer eine Frage, die Standard ist. Und da habe ich die schöne Antwort, die dann zu sehr viel Amüsement geführt hat, gesagt, na, für den nächsten Versuch ist sie ganz hilfreich. So, weil die DDR war vorbei, da war nichts mehr, in der Sowjetunion war auch klar, das geht nicht mehr so weiter. Und das war eine vergleichende Forschung, Bulgarien, Tschechoslowakei, DDR. Also, aber das ist Geschichte. Ich kann nur sagen, dass die damalige Auseinandersetzung damit mir ein Stück weit geholfen hat. Deswegen waren auch bei der Maueröffnung waren die Gefühle halt differenziert. Weil wissen Sie, ich hatte viele Verwandte in den alten Ländern. Und es war unheimlich schwierig, ne? Also wenn man in Moskau war, ja eigentlich darfst du gar keine Kontakte haben. Und ich fand das problematisch. Mein Vater fand das problematisch, dass er also sozusagen eigentlich mit seinen Brüdern nicht so einen engen Kontakt haben sollte. Hat er aber gehabt. Und ich war in dem Sinne, ne? Also ich weiß, als ich Student wurde, wurde ich nur danach gefragt, was machst du denn, wenn du deine Onkels auf der Leipziger Messe triffst? Mhm. Dann gesagt, naja, hingehen, guten Tag sagen. Mhm. Damit war ich für Außenwirtschaft nicht genommen. So einfach war das damals. Und das ist heute, lächelt man darüber. Damals war das natürlich immer ein Schlag.
Wissen Sie noch, wo Sie waren, als die Mauer fiel?
Ja, da war ich gerade in Berlin. Hab diese Schabowski, das habe ich gesehen, weil man ist natürlich angezündet ohne Ende und bin dann auch an dem Abend noch mal Richtung West-Berlin gefahren, weil es war ja dann möglich und war dann aber gelandet irgendwo im tiefsten Kreuzberg und dachte, und bin dann wieder zurückgefahren. Geld hatte ich nicht. So, und dann da nur um zu sehen und dann eigentlich einen Dolmetscher zu brauchen, das war jetzt so, bin ich wieder zurückgefahren. So. Dann, das war's dann, mein kurzer Ausflug nach West-Berlin.
Sie weigern sich bis heute, die DDR einen Unrechtsstaat zu nennen. Mhm. Warum?
Ja, ne, weil, wissen Sie, der Hans Bauer hat zu diesem Thema mal umfangreich sich geäußert. Es wird ja gemeinhin wird gesagt, Rechtsstaat und Unrechtsstaat. Das stimmt nur gar nicht. Rechtsstaat und das Pendant ist der Willkürstaat. Und das ist nicht der Unrechtsstaat. Und natürlich gab es in der DDR Unrecht. Das ist doch unbestritten. Das würde ich auch niemals bestreiten. Aber es gab natürlich auch viele Rechtsnormen, wo selbst bundesdeutsche Rechtswissenschaftler sagen, Mensch, das übernehmen wir mal. Mhm. Also Unrechtsstaat ist eine politische Kategorie geworden. Mhm. Und deshalb sage ich, nö, meine ich aus Prinzip nicht. Mhm. Aber es ist, ehrlich gesagt, ich unterhalte mich gern mit Menschen, die in der Sache Willkürstaat, okay, damit bin ich einverstanden. Es gab unendlich viel Willkür. Es gab Unrecht, gar keine Frage. Aber es gab selbstverständlich auch Recht. Das ist da auch unbestritten. Und deswegen ist diese politische Kategorie, sage bitte das. So, und wenn es gesagt ist, dann kommt der nächste Begriff. Und das war ein Grund, dass ich gesagt habe, liebe Leute, lasst uns da mal bitte die Ausführung von Bauer lesen, der das damals ja vor dem Hessischen Verfassungsgericht umfangreich vorgetragen hat. Mit vielen, vielen Gründen. Da ging es um die Nazi-Zeit. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel lernen kann. Auch mit Blick auf die DDR. Denn die DDR, natürlich kann man alles vergleichen, aber sie ist mit dem Nazi-Regime nicht zu vergleichen. Da gab es halt Millionen Tote. Bei uns gab es Millionen Akten vielleicht, aber nicht Millionen Tote.
Katrin Göring-Eckardt hat uns erzählt, dass sie es bis heute nicht schafft, ihre Stasi-Akte zu lesen. Da kann sie einfach nicht reingucken, weil sie mit dieser Zeit und mit Deutungen anderer über ihr Leben nicht umgehen könnte. Hm. Kennen Sie Ihre Stasi-Akte?
Nee, die kenne ich auch nicht.
Auch nicht reingeguckt?
Nö. Wissen Sie, ich habe meine Erlebnisse, die ich hatte, die reichen mir dann auch und warum soll ich so einen Antrag stellen? Also, Sie, bei Katrin Göring-Eckardt ist es ja nur noch was Besonderes. Wer ihre Eltern kennt und ihre Geschichte kennt, dann ist das eine, da kann ich das sogar verstehen, dass man sagt, das will ich jetzt nicht unbedingt lesen, weil vielleicht gehen Freundschaften zu Bruch. Und das ist ja genau das, was da sein kann, weil heute ist es ja leider so, die Akten sind die Wahrheit. Und das stimmt schlicht nicht, da ich auch Leute kenne, die Akten geschrieben haben. Und da ging es natürlich auch um Beförderung und um Ähnliches. Sage ich, naja, ich muss jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Wahrheit und nur das. Deswegen habe ich mich damit nie befasst. Ich weiß aber auch, dass es dann nachher unzulässig war, ab einer bestimmten Kategorie dann weiter Akten zu führen. Das weiß ich. Und deswegen kann es dann später keine von mir geben. Das glaube ich jedenfalls. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Und irgendwann mache ich es vielleicht auch nochmal, wenn ich Zeit habe. Ich habe derzeit nur wirklich da für sowas keinen Nerv. Aber jetzt, als die letzte Bundestagswahl war und ich nicht gleich entschlossen war, nochmal zu kandidieren, gab es auch Einzelne, die gefragt haben, alle haben schon mal ein Buch geschrieben, schreibt doch mal eins, und vor allen Dingen mit der Offenlegung zum Vermögen. Das ist ja das, was die gefragt haben, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so solitär, sagen wir es mal so, auch nicht singulär. Und da hatte ich so ein bisschen damit angefangen. Da habe ich dann gedacht, naja, Mensch, eigentlich wäre das, wenn du Zeit hast, wäre das vielleicht mal, und jetzt ist der Andrang nicht mehr so groß, vielleicht machst du das mal, um einfach nur Interesse halber, ne? Ich weiß ja, was geschwärzt wird und so weiter. Ich habe damals, wissen Sie, bei all den Vorwürfen, da war ich ja schon dann Schatzmeister, später Bundesgeschäftsführer der PDS, bei all den Vorwürfen gegen Gregor Gysi, der ja dann umfangreiche Verfahren geführt hat, da habe ich gesehen, welch Schindluder getrieben werden kann und wie das instrumentalisiert werden kann. Und ich habe eben leider nicht wenige erlebt, die auch aufgrund von Aktenlagen und Ähnlichem und Vorwürfen, einer der bekanntesten ist Gerd Riege, der war Bundestagsabgeordneter, hat sich das Leben genommen, weil er kam damit nicht zurecht, und das war auch unberechtigt. Das kommt auch, es war unberechtigt. Und er hat sich aber das Leben genommen. Und ich finde, das ist ganz schlimm, dass, ich bin für Aufarbeitung, aber ich bin dafür, dass wirklich die Opfer zu ihrem Recht kommen und nicht, dass heute jeder Opfer ist und dass am meisten Leute, die gar nichts damit zu tun haben, darüber richten. Das finde ich weniger angemessen. Aber die Opfer mögen nicht nur ihr Recht bekommen, sondern die Opfer mögen auch alle Aufklärung bekommen.
Gab es eigentlich je Versuche von der Stasi, Sie anzuwerben?
Es war unzulässig dann. Es war unzulässig, wenn Sie in Moskau Aspirant waren zum Beispiel, war es völlig unzulässig zu sagen, der ist für uns auch ganz interessant. Das ging nicht. Also da vorher, ich war im hohen Norden, wissen Sie, ich will das nicht mal ausschließen, aber es ist jetzt so, ich hatte da in vielerlei Hinsicht vielleicht auch ein etwas einfältiges Verhältnis. Es hat mich alles gar nicht so sehr interessiert.
Also Sie meinen, die Stasi ist vielleicht auf Sie zugekommen und Sie haben es nicht mitgekriegt?
Ich will das nicht ausschließen, darf ich sagen. Man muss ja heute ganz vorsichtig sein mit all den Dingen. Aber ich kann nur sagen, wissen Sie, ich war oben im Norden, dann relativ schnell ja in Berlin zum Studieren. Und dann war relativ schnell klar, dass ich nach Moskau gehe. Da war das halt nicht der Fall. Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt. Vielleicht war ich auch zu jung. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Aber ich war jetzt nicht der Typ, der gesagt hätte, nö, mit euch rede ich nicht und das ist alles ganz böse. Der Typ war ich nicht. Also da weiß ich im Nachhinein, wenn manchmal Leuten so Dinge unterstellt werden, wo ich sage, naja, denk mal an dich selbst. Heute, ich könnte ja die große Klappe haben und sagen, ich niemals und so weiter. Das alles, ich finde das unehrlich. Man muss schon diese Ehrlichkeit haben. Einige haben sie, manche haben sie auch erst nach Amtszeit, selbst Kanzlerinnen, das ist halt so, aber naja, so ist das halt. Wir haben halt, es ist so, Geschichte wird nicht nach objektiven Kriterien geschrieben, sondern Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und ich kann, wir haben ja über die Vermögensfrage geredet, da ist es halt so, ich lese manches, ich höre selbst manches von meinem guten Freund Gregor Gysi, wo ich sage, es war doch aber anders. Aber da der das dreimal gesagt hat, ist das allgemeingut und alle erzählen das so. Und ich nehme das zur Kenntnis und kenne meine Geschichte, kenne all das, was gewesen ist, und es war spannend genug. Aber ich bemühe mich nicht, irgendwie zu sagen, aber das war jetzt ein bisschen anders.
Das wäre jetzt aber hier Ihre Gelegenheit.
Mach ich doch. Ich antworte auf jede Frage, die kommt, sehr gerne. Ich habe auch über den Brief sofort was gesagt. Ich kann mich auch an den gut erinnern, weil er natürlich im Netz immer eine Rolle spielt. Ist doch ganz klar. Mhm. Weil jeder natürlich genau diesen Brief dann nochmal an, guck doch mal. Und dann gibt's die einmal den Bericht aus der Welt. Und dann diese ARD-Dokumentation, die immer gerne so, aber da ist doch und so weiter. Mhm. Ich bin da etwas lächelnd manchmal.
Aber das habe ich richtig verstanden. In Moskau, also durch Ihre Promotion da an der Kaderschmiede, waren Sie für die Stasi unantastbar, weil Sie eine Ebene drüber
führen. Genau. Das ist so, es gab ja da so ein paar Kriterien, dass das nicht möglich war. Außerdem war das Moskau. Mhm. Und das ist wie heute, wissen Sie, der BND hat auch nicht das Operationsgebiet Vereinigte Staaten. Hat er nicht. Mhm. Also können Sie Herrn Jäger oder wen auch immer fragen, die haben dieses Operationsgebiet nicht, zu Recht. Mhm. Und es gab damals selbstverständlich das Operationsgebiet nicht. Mhm. Das ist nicht mal was Besonderes, das ist Normalität.
Was war das für ein Leben in der Kaderschmiede der KPDSU?
Kaderschmiede, erstmal war das die Akademie für Gesellschaftswissenschaften, und als ich begann, hieß sie noch Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPDSU. Ja. Als ich aufhörte, war das beim ZK der KPDSU weg, war nur noch die Akademie für Gesellschaftswissenschaften, und die war natürlich, da haben Sie recht, die war natürlich etwas Besonderes, weil ich war der jüngste Aspirant von allen. Und es gab da auch so einen Einjahreslehrgang, den wir dann nur Schnellbesolung genannt haben. Man musste, also auch wenn man, sage ich mal, in der Sowjetunion aus Wladiwostok kam, einmal diese Führungsebene mitgemacht. Die waren teilweise dann 40, 50 Jahre und hatten das dort, und das war, um es klar zu sagen, letztlich privilegiert. Weil natürlich, was heißt natürlich, hat ein Einzelzimmer mit ordentlich Dusche, Bad, das ist also heute völlig normal.
Kremlblick.
Nee, Kremlblick nicht, es war weit draußen, die deutsche Botschaft war nicht so weit weg, das war ganz gut. Die DDR-Botschaft, die ja heute deutsche Botschaft ist, weil die Immobilie halt attraktiver waren, da gab es dieses kleine Städtchen in Jugosapad, naja, das war alles ganz interessant. Also es war ein privilegiertes Dasein. Vor allen Dingen war es eben anders als bei den Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, etwas häufiger auch in die Heimat zu fahren, zu fliegen. Wir hatten ja auch, hier lief das Gehalt weiter und das war alles nicht so ganz verkehrt. Deswegen war man privilegiert, ganz klar. Und deswegen, ich habe da unendlich viel Sport gemacht, und da ich vorher viel Sport gemacht hatte, das war sozusagen ein Privileg. Ich war sehr schnell in der Akademieauswahl und bin dann durch das ganze Land, also ich war damals im heutigen Estland, ich war in Kiew und so weiter. Das war für mich spannend. Ich war immer der einzige Deutsche, logischerweise. Und es waren im Wesentlichen ja nicht nur Russen. Da war zum Beispiel ein laotischer Nationalspieler im Volleyball dabei. Und Volleyball war mein Sport. Und wir sind viel durchs Land gefahren und haben, und ich war dann immer überall privilegiert. Weil als dann, wenn dann immer herauskam, dass ein Deutscher, wurde ich also in Estland, also ich wurde sofort mitgenommen und in einen Keller, wo es dann Eisbein und Bier gab, geführt. Das gehörte auch mit so weit. Also es gab da eine ganze Menge schöner Dinge, und die haben immer gar nicht verstanden, auch 89, dass dieses Land geteilt ist. Das haben die alle nicht verstanden, haben gesagt, also da war immer schon 89 dieses Wort, also vereinigt euch, das war damals schon Standard, und ich fand das immer, naja, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. So, aber aber nicht nur für Russen, für Ukrainer, die im Übrigen, ich habe ja mit Russen und Ukrainern zusammen eine Aspirantur gemacht, und die hatten nie ein Problem miteinander, deswegen bin ich auch so entsetzt über den heutigen Angriffskrieg Putins.
Mhm. Wann waren Sie zuletzt in Moskau?
Ich habe damals, nachdem ich im Mai, wie gesagt, 90 verteidigt habe, gesagt, so, jetzt erstmal nicht wieder, und habe dann das, naja, ich sag mal mindestens 15, 20 Jahre durchgehalten und war dann in Wolgograd und in Moskau. Und kurz danach und war erstaunt, weil ich fast nichts wiedererkannt habe, war aber in der damaligen Zeit dann auch an der Akademie, also an dem Internat der Akademie, was ist heute von Amerikanern bewirtschaftetes Hotel, also schon alles, ja, und war natürlich nochmal in dem deutschen Dörfchen, was es da gab, aber ich habe wirklich, fast 20 Jahre war ich nicht in dem Land, und dann das Land gab es ja relativ schnell nicht mehr, aber ich habe das vermieden, bin dann da gewesen, auch mit einem Freund, mit dem ich zusammen Aspirantur gemacht habe, dann auch aus politischen Gründen und so weiter. Das war aber vor der ganz, ganz straffen, wo nur noch Jedina, ja, ich war auch dann in der Duma, und alle standen auf. Das ist ja auch schon eine Besonderheit, und das kenne ich in Deutschland weniger. Ne? Und fand, dass eben ein deutscher Bundestagsabgeordneter da war, das war durchaus interessant. Mhm. Und eine kritische Sicht war für die, das fanden die eigentlich okay. Ne? Es war nicht so, dass wenn man gesagt hat, also das ist hier, wir haben auch vier Parteien. Ich sage, nee, das sind nicht vier Parteien. Ja, wir haben selbst den rechtsextremen Zhirinowski bei uns im Parlament. Ich sage, ja, das kann sein, die haben wir jetzt leider auch, aber es ist ja trotzdem keine eigenständige Partei. Mhm. So, und also, aber alles vor dem Angriffskrieg, das muss ich sagen, es war eine andere Situation, und es war eher möglich, auch Kritisches zu sagen. Das ist jetzt, glaube ich, schwieriger geworden. Und viele Leute, das muss ich auch sagen, es gibt natürlich dort eine gewaltige Veränderung. Also alle, die ich so als Bekannte und Freunde hatte, die waren alle eher Gegner Putins. Die fanden das alles irgendwie unmöglich und waren also auch in anderen Parteien engagiert und so weiter und haben auch sich wissenschaftlich teilweise eingebracht. Und das hat sich geändert. Das hat sich geändert. Jetzt ist es so, wenn man mit Leuten redet, die sagen, ja, ihr wollt nur, und wo ich immer sage, nein, wir wollen gar nicht. Da ist es leider so, dass sich viele von denen verändert haben. Das ist schon ein großes Problem. Und meine damalige Sicht war ja, wie gesagt, ein junger Mensch. Ne? Also ich bin ja Ende der 20er Jahre nach Moskau gegangen und jetzt ja doch etwas reifer und etwas differenzierter.
Wenn Sie jetzt auf dieses Land gucken, fühlen Sie sich von Putins Russland bedroht?
Ich finde, wir müssen vor allen Dingen etwas unterscheiden. Putin, finde ich, hat so viel kaputt gemacht und so viel zerstört, das gibt's überhaupt nicht. Aber alle, die da die Russen als Ganzes in den Senkel stellen und sagen, ja, die sind ja alle Putinisten und was weiß ich, man darf nicht mehr Tschaikowski spielen, sowas gibt's ja alles, nicht bei uns, Gott sei Dank. Das finde ich falsch, weil, sage ich jetzt auch, angesichts der deutschen Geschichte, uns ist die Chance gegeben worden und man muss es selbstverständlich den Russinnen und Russen auch geben, diese Chance. Und deswegen ist die Verdammnis der einer ganzen Bevölkerung falsch. Aber heute sehe ich das, ich wiederhole das, ne, der hat so viel kaputt gemacht und ich habe den Angriffskrieg nicht für möglich erachtet. Ich habe das, weil ich Russen und Ukrainer kannte, habe ich, bis ich dann wusste, dass es sein wird. Ne, das hat aber mit der heutigen Aufgabe zu tun, die ich im Parlament habe, habe ich das nicht für möglich erachtet. Und dann, ich war auch in Butscha, ich habe mir das alles angeguckt. Ich war jetzt in der Ukraine mehrfach, ich war in Kharkiv, habe die furchtbaren Zerstörungen gesehen und. Das ist manchmal nicht ganz verkehrt, weil man auch mit Menschen redet und authentisch hört, wie die das so sehen. Weil ansonsten ist man wie jeder, ist nur von Geheimdienstlern umgeben, das ist ja auch, das ist ja normal.
Und mit welchem Gefühl sind Sie da rausgegangen?
Naja, das hat mich schon sehr, sehr, sehr bewegt. Ne? Also die, wenn man dann mit Frauen, die in solchen Gebieten sind, wo kein Wasser, kein Strom, wo nichts mehr ist, und die trotzdem sagen, ich muss hier bleiben, ich will gar nicht woanders hin, meine Kinder sind Ärzte in irgendwo im Westen der Ukraine, aber ich bleibe hier und versuche zu überleben. Das ist dann schon sehr, sehr einprägsam. Und dann, man hört ja dann Raketen und so weiter. Und ich habe das in Kiew erlebt. Ne? Da hat man auch ich habe das mehrfach gesagt, das ist auch nicht nur in meiner Partei positiv aufgenommen worden. Wenn man in Kiew ist und man sieht dann Drohnen und Raketen, ist man über ein Abwehrsystem doch sehr froh, dass es da ist.
Sie haben sich entschieden, nochmal für den Bundestag zu kandidieren, sind jetzt im Bundestag, machen diese Wahlperiode noch mit. Haben Sie Pläne für darüber hinaus?
Nein, also heute vor einem Jahr war die Linke noch in einer großen Krise. Wir waren solide bei 3%. Und wir haben damals, Bodo Ramelow ist gerade nicht mehr Ministerpräsident gewesen und wir haben dann entschieden, dann lass uns einmal kämpfen. Wir können scheitern, aber wir wollen die 5% schaffen und haben eine Kommunikationsidee entwickelt. Und die Kommunikationsidee war, wir gewinnen 3 Direktmandate und kommen sowieso rein. Das war im Übrigen im Westen sehr wohl wirkungsvoll, weil Leute gesagt haben, okay, dann ist meine Stimme nicht verschenkt.
Hat nicht ganz geklappt, aber hat funktioniert.
Bei mir hat es nicht ganz geklappt, zwar in Rostock sehr wohl, da hatte ich 5% vor, aber in Dörfern drumherum war es eben leider so, dass die AfD-Kandidatin in Mecklenburg-Vorpommern, wurden alle Wahlkreise von der AfD gewonnen, der dann teilweise 50%, obwohl sie niemand kannte und ich 12. Das hat dann nicht ganz gereicht, aber es war nur 1% dazwischen. Sie ist nicht im Bundestag, ich ja. Also es gibt doch schon. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben uns damals entschieden, nochmal zu kämpfen. Wie man weiß, durch viele andere Faktoren, man hat dann auch manchmal Glück, sind wir wieder im Bundestag vertreten. Und ich habe jetzt, war ja alles nicht ganz leicht. Ich habe damals sehr Heidi Reichenegg und Sören Pellmann unterstützt, dass sie Gruppenvorsitzende werden. Beide gewählt worden, ganz knapp mit einer Stimme Mehrheit. Heute vielfach vergessen. Unterstütze jetzt, wo ich kann, wenn ich gefragt werde, ja. Und ansonsten mache ich meine Aufgabe als Haushaltspolitiker. Das mache ich gerne. Mhm. Mache ja, wie ich eben gesagt habe, auch Verteidigung, wo Boris Pistorius der Minister ist. Mache auch innen, wo Alex Dobrindt der Minister ist. Also ist schon eine Herausforderung. Und durch 2 Haushalte jetzt war das extrem intensiv. Ich hoffe, dass es jetzt ruhiger wird und Pläne danach. Meine Oma hat immer gesagt, wer weiß, ob wir das noch erleben. Und da wollen wir mal jetzt erstmal sehr entspannt sein, was bis dahin passiert. Jetzt engagiere ich mich insbesondere. Wir haben im nächsten Jahr die großen Herausforderungen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin, davor Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Also die letzten 3, die sind für mich schon relevant. Und da ich aus Mecklenburg-Vorpommern komme, viele Kandidatinnen und Kandidaten auch kenne und auch Sachsen-Anhalt gut kenne, werde ich mich da engagieren. Und wir machen im Übrigen nächste Woche das Revival der Silberlocken, wo wir in Rostock, wo alles begann, unseren ersten Auftritt haben. Und das wird sicherlich eine gute Sache werden, weil es war immer brechend voll ausverkauft. Und nicht immer verstehe ich das, wenn 18-jährige junge Mädchen uns zujubeln, wo ich manchmal sage, das ist ja mal ein Ding. Da habe ich mein schönstes Erlebnis jetzt gehabt, weil wir, erzähle ich noch zum Abschluss, weil wir haben eine Veranstaltung in dem schönen Sachsen-Anhalt gemacht, wo wir im Bundestagswahlkampf nicht waren. Und wie immer, so, es war 1500 Leute in der Datsche und 500 mussten wir wegschicken, völlig irre. Und dann war Schluss Und Gregor Gysi war so, wie er ist, ging dann runter, wo Essen und Trinken war. Und Bodo Ramelow und ich, wir standen da und haben dann da unterschrieben und so weiter und so weiter. Und dann kam jemand, die am Bild, na klar, darf die Mama auch ein Bild? Ich sag, na klar, gerne. Hat die Mama und dann Mama 37. Und das war dann doch ein gewisser, weil ich gesagt habe, naja, wenn du nächstes Mal die Oma mitbringst, die ist wahrscheinlich auch noch jünger als ich. Also das war schon für mich dann auch ein Grund zu sagen, jetzt müssen wir mal langsam aufhören mit Autogrammen und so weiter.
Aber bei der Leidenschaft, Sie können gar nicht aufhören, Herr Bartsch.
Ich habe jetzt, wissen Sie, es geht jetzt gleich los mit dem Rentenpaket. Ich glaube ja im Gegensatz zu der großen Mehrheit, dass diese Koalition 4 Jahre existieren wird. Und wir schauen mal, was bis dahin sein wird. Aufhören politisch wäre ich sowieso nie, das ist aber nicht an ein Mandat gebunden.
Ich würde die Prognose wagen, dass wir Sie als Kandidaten auch bei der nächsten Bundestagswahl noch sehen.
Das ist Ihre Prognose, der würde ich jetzt nicht beitreten wollen. Und wenn wir hoch wetten, dann werde ich Ihnen das Gegenteil beweisen.
Herr Bartsch, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.